Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Kurier Daily Podcast. Mein Name ist Caroline Bartosch und in der heutigen Folge hört ihr ein Interview, das Kurier Innenpolitikredakteurin Johanna Hager mit Gesundheitsminister Rudi Anschober geführt hat. In dem Interview spricht Anschober über die mögliche Quarantäne in Tirol, das Risiko der Lockdown-Lockerungen und sein Festhalten an der FFP2-Maskenpflicht. Außerdem geht es darum, warum die psychosoziale Gesundheit in den Mittelpunkt rückt und was der Gesundheitsminister befürchtet.
Danke sehr, dass Sie sich an diesem jetzt stressigen und mehrfach belastenden Tag die Zeit nehmen können. Ich möchte gleich in medias res gehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man das ganze Land Tirol unter Quarantäne wird stellen müssen?
Naja, wir haben uns gestern, Bundeskanzler und ich, gemeinsam mit dem Landeshauptmann von Tirol darauf verständigt, dass wir jetzt eine Aktion scharf machen. Eine Aktion scharf in dem Sinn, dass wir sehr penibel uns gemeinsam ansehen wollen, was ist tatsächlich die Sachlage. Das heißt, wie viele Fälle, wie entwickelt sich der Trend? Und dazu brauchen wir sehr, sehr schnelle Sequenzierungen. Viel Tempo, dazu brauchen wir Massentests, dazu brauchen wir auch ein sehr offensives Kontaktpersonenmanagement, was die K1- und K2-Personen betrifft. Und das ist einmal die Schwerpunkt jetzt für die nächsten Tage. Und am Sonntag haben wir paktiert, werden wir uns zusammensetzen und auf Basis dieser Ergebnisse die Analyse machen, welche Zusatzmaßnahmen und ob Zusatzmaßnahmen erforderlich sind. Und wenn ja, welche?
Das war jetzt weder ein klares Ja noch ein klares Nein.
Hängt von den Ergebnissen ab, bin immer faktenorientiert. Das heißt, ich will zuerst wissen, was ist tatsächlich der Sachverhalt. Und dann werden wir auf Basis dieses Wissens entscheiden können. Das ist im Übrigen auch die Linie, ich habe es nur in Interviews gelesen, die von mir sehr geschätzte Professorin van der Leer ja gestern auch kommuniziert hat. Jetzt sehr präzis, sehr schnell hinschauen, ernste Situation und dann nach diesen wenigen Tagen, das dürfen nicht viele Tage sein, deswegen haben wir bewusst Sonntag gesagt, entscheiden.
Könnte man nicht prophylaktisch und möglicherweise eben genau diese Entwicklung, wo wir ja wissen, dass der südafrikanische als auch der britische Virus infektiöser sind und schon in den Abwässern auch österreichweit gefunden werden, nicht die Daten abwarten und diese evidenzbasierten Zahlen, sondern einfach jetzt handeln, um möglicherweise ein zweites Ischgl zu verhindern?
Es wird ja gehandelt. Es wird in 5 konkreten Bereichen gehandelt. Einerseits eben diese Massentestungen, andererseits diese massive Beschleunigung und Verstärkung des Kontaktpersonenmanagements. Das ist ein zentraler zweiter Punkt. Drittens, wir wollen diese Schwerpunkte, die begonnen wurden, was Zweitwohnsitze betrifft in Tirol, verstärkt weiter durchführen. Das heißt, es gibt ein Paket, das uns Tirol gestern am Abend vorgelegt hat, der Landeshauptmann Platter, über das wir in manchen Bereichen noch gesprochen haben und das wir in manchen Bereichen auch noch etwas erweitert haben, aber das okay ist, grundsätzlich geeignet ist. Und dann werden wir eben am Sonntag diese Fakten am Tisch haben. Das ist der eine Punkt. Generell ist die Mutation europaweit ein Thema, nämlich beide Mutanten. Südafrika auf der einen Seite, auf der anderen Seite B117 als das sogenannte britische Virus. Was können wir gegen eine Ausbreitung der Mutation machen? Der eine Punkt ist Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Das heißt präzise Daten, wo sind die Trends, wie sind die Zunahmen. Wir haben deswegen per Erlass verankert, dass alle positiven PCR-Testergebnisse in Österreich jetzt auch auf Mutationsfrage untersucht werden müssen.
Haben wir diese Kapazität?
Ja. Die sind da, die sind auch in den Laboren bereits aufgebaut. Es werden auch diese Daten bereits in unser elektronisches Meldesystem eingespielt, damit wir einen guten Überblick haben, wie sich die Trends entwickeln, denn das ist das wirklich Entscheidende. Zweiter Punkt, wir haben ja deswegen den Mindestabstand erweitert, weil wir ein höheres Infektionsrisiko jetzt haben. Wir haben zweitens die FFP2-Maske massiv erweitert, weil wir ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Und wir werden die Testungen noch einmal massiv erweitern, um hier adäquat zu reagieren. Und vierter Punkt, wir haben auch österreichweit das Kontaktpersonenmanagement insofern umgestellt, dass überall dort, wo ein Mutationsverdacht vorherrscht, vorgezogen untersucht wird, die K1 und die K2-Personen getestet werden. Das heißt, wir haben sozusagen ein Sicherheitsnetz verankert, das eigentlich sehr präzise ist.
Nun gibt es aber immer, seitdem wir die Pandemie haben, leider was das Contact Tracing betrifft, sehr viele Mängel, Lücken. De facto hat es in weiten Teilen Österreichs, wie auch im Ausland, nicht funktioniert. Was macht Sie jetzt so zuversichtlich, dass es jetzt funktioniert, wo gleichsam der Hut brennt aufgrund dieser Virusvarianten?
Die Bundesländer haben uns alle versichert, dass sie die Zeit genutzt haben und auf Digitalisierung weitgehend umgestellt haben in diesem Kontaktpersonenmanagement. Das ist eine Professionalisierung und vor allem eine Effizienzsteigerung und Beschleunigung. Kontaktpersonenmanagement ist ein Wettlauf mit der Zeit. Da muss ich schnell sein und wir hatten Situationen in Österreich in einzelnen Regionen, wo das 5-6 Tage gedauert hat und das geht ganz einfach nicht. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass diese Digitalisierung konsequent umgesetzt wird und dass wir innerhalb von 48 Stunden längstens, möglichst innerhalb von 24 Stunden, dieses Kontaktpersonenmanagement auch abgeschlossen haben. All das ist auch Teil dieses Erlasses, ich kann Ihnen den gern mitgeben, den wir vergangenen Freitag verankert haben, um uns noch besser auszurüsten und auszustatten gegen die Entwicklung der Mutationen, die ja ein europäisches Phänomen insgesamt.
Das heißt aber auch, dass wir nicht mehr mit Nachmeldungen aus einzelnen Bundesländern zu rechnen haben, was die Neuinfektionen betrifft. Sind Sie da auch positiv oder zuversichtlich und können Sie sagen, dass es eben nicht mehr diese Nachmeldungen gibt? Weil manchmal gab es ja den Montag, der immer, weil es das Wochenende ist, meist niedrig ist und dann gab es einfach auch Tage, wo nachgemeldet wurde und plötzlich war die Infektionsrate bei 1700 oder 1500, weil einzelne Bundesländer aus technischem Versehen oder Vergehen säumig waren und dann
die Nachmeldungen sind unangenehm, weil das ein verfälschtes Bild über die Ausbreitung der Pandemie bringt. Andererseits beeinflussen sie unser Engagement zur Begrenzung der Pandemie nicht. Das heißt, mein Appell an die Bundesländer ist, das möglichst auszuschließen. Das ist ja auch etwas, was nicht bewusst gemacht wird, sondern das ist eine Panne, das ist ein Fehler und nicht systemimmanent. Im Übrigen, es gibt viele europäische Länder, wo ich weiß, dass die Montag- oder Dienstagmeldungen einfach falsch sind, weil es am Wochenende kaum Meldungen, Einmeldungen gibt. Wir haben eigentlich ein sehr gutes elektronisches Meldesystem mit einem hohen Standard, aber dieses Thema gibt es nach wie vor von Zeit zu Zeit und das muss sich drastisch reduzieren.
Jetzt naht der 8.2. Tirol scheint jetzt wirklich in einer prekären Situation zu sein. Wir werden am Sonntag sehen, wie es dort weitergeht. Ist es gescheit, am 8. den Handel österreichweit zu öffnen, angesichts der momentanen Infektionslage, auch angesichts von über 1500 Infektionen, Neuinfektionen, die heute Donnerstag gemeldet wurden?
Wenn wir den Handel einfach öffnen würden, dann würde ich nicht zustimmen. Aber wir haben ja Sicherheitsmaßnahmen verankert, die sehr, sehr, sehr intensiv und weitgehend sind, die für die Betroffenen äußerst unangenehm sind, aber da ersuche ich wirklich um Verständnis, dass wir nicht beides haben können. Wir können nicht öffnen auf der einen Seite und gleichzeitig die Sicherheitsmaßnahmen, die Begleitmaßnahmen sind, um gut kontrollieren zu können, auf die zu verzichten. Was sind die Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben im Handelsbereich auf beiden Seiten, das ist in Europa eine sehr ungewöhnliche Situation, die FFP2-Maske verankert. Ich kann im Übrigen die Meinung von EasyDeasy überhaupt nicht teilen, dass FFP2 weniger Schutz bieten würde. Habe ich mir gedacht. Das erinnert mich fatal an die Situation im Mai, als wir mit den internationalen Organisationen, als wir Österreich den Mund-Nasen-Schutz verankert haben, dieselbe Diskussion hatten. Jeder Fachexperte in Österreich gibt mir da recht, dass das ein Quantensprung der Verbesserung ist, weil einfach die Filterwirkung deutlich besser ist. Der Mund-Nasen-Schutz ist gut, aber die FFP2-Maske ist einfach deutlich, deutlich besser. Für beide Seiten mindestens 94% Filterwirkung. Das ist ein großer Schritt nach vorne, gerade in dieser Situation. Also im Handel auf beiden Seiten und wir haben eine Ausdünnung die wirtschaftlich nicht lustig ist für die Betroffenen, das ist mir schon klar, indem wir nur halb so viele Personen zulassen wie in der Vergangenheit. Also die Situation, eine Person auf 10 Quadratmeter haben wir auf 20 Quadratmeter verdoppelt, damit halb so viel Nähe, viel Luft, viel Platz, also genau das, was man braucht in dieser Situation. Das ist der eine Bereich und bei den Dienstleistungsbetrieben, bei den körpernahen noch intensiver, weil es ja noch mehr Nähe teilweise auch ist, FFP2 auf beiden Seiten und der Test auf beiden Seiten. Auch da weiß ich, dass das mühsam ist, dass das schwierig ist. Ich habe gestern eine Fülle von Mails anrufen von Friseurinnen und Friseuren und von potenziellen Kundschaften gehabt. Und gleichzeitig haben wir im Laufe dieser Woche gemerkt, dass wir noch nie seit Monaten, seitdem die Massentestungen gemacht wurden, so einen Sprung an Anmeldungen bei den Teststraßen in ganz Österreich hatten wie in den letzten Tagen. Das heißt, unsere Grundüberlegung, einerseits besser zu schützen mit diesem beidseitigen Test und damit mit der erstmaligen Umsetzung dieser Zugangstestung, das scheint zu funktionieren, denn unser zweites Ziel damit ist ja, mit den Testungen wirklich in die Breite zu kommen. Wir hatten bei den Massentestungen Beteiligungen von 10%, 20%, 30% und wir brauchen eine möglichst große Breite. Und nachdem jeder irgendwann und jede irgendwann zum Friseur geht, oder fast jeder, sage ich jetzt einmal, werden wir eine große Breite damit erstmals erreichen. Und das ist extrem wichtig.
Wenn nach einer Woche ein Großteil derer dann, die zum Friseur wollten, dort gewesen sein werden und die Zahl aber bei 2000 Neuinfektionen pro Tag steht, müssen wir gewahr sein, dass wir möglicherweise wieder zumachen?
Das kann niemand ausschließen. Es kann eine Situation sich ergeben, wo der Druck der Mutationen auf die täglichen Infektionen so stark ist, dass es zu deutlichen Steigerungen kommt. Und unsere Grundprämisse ist, und das ist in der Regierung zu 100% paktiert, wenn Zahlen besorgniserregend nach oben geht, dann gibt es sofort die Notbremsung, dann wird nicht zugewartet.
Notbremsung heißt, Entschuldigung, Sie zu unterbrechen, Notbremsung heißt Replikationsfaktor 1, heißt 2000 Neuinfektionen, heißt 7-Tages-Inzidenz von 200 österreichweit.
Mein Grundprinzip ist immer Gesamtbewertung der Lage. Wir haben gestern gerade hier an diesem Tisch umfassende Sitzung mit unseren Fachexperten gehabt, mit dem Ziel, ein Frühwarnsystem zu installieren. Das heißt, was sind Indikatoren, dass ich nicht nur auf die Statistik warten muss. Wir wissen, die Statistik hat einen Verzögerungseffekt von einer Woche und wir müssen früher dran sein. Und jetzt knüpfen wir aus unterschiedlichen Indikatoren, Beobachtungen. Ich habe gestern eine eigene lange Stunde mit unserem Beraterstab noch extra eingeschoben, genau zu diesem Thema. Wie gehen wir um mit den Mutationen? Was ist zu erwarten und welche Indikatoren können wir installieren, um ein Frühwarnsystem zu haben? Das heißt, ein möglichst frühes Wissen und dann ein konsequentes, schnelles Reagieren.
Deswegen habe ich Sie vorher gefragt, um Entwicklungen zu antizipieren, war die Frage, ob es wirklich aufgrund der jetzigen Datenlage gescheit ist, am 8. alles aufzumachen?
Es ist ein gewisses Risiko dabei, ganz offen formuliert. Wir müssen aber auch sehen, dass es für die Gesellschaft in Österreich auch ganz schwer erträglich ist, dass wir de facto seit 4. November mit ganz kurzen Unterbrechungen in einem Lockdown uns befinden. Und wir haben die Situation, dass es, und da spreche ich nicht prioritär von der Wirtschaft, dass es Menschen gibt, und zwar nicht wenige Menschen gibt, die massivst unter dieser Situation leiden. Und da kann es auch zu Erkrankungen kommen. Das heißt, es ist eine Abwägung, eine Suche nach einer Balance in dieser Situation. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft so dringend eine Perspektive braucht in der augenblicklichen Situation, wie es weitergehen kann. Auch in dieser schwierigsten Phase bis Ostern. Da müssen wir durch. Deswegen brauchen wir Zeitgewinn, denn mit Ostern haben wir dann 1 Million Geimpfte in Österreich. Das heißt, die Hochrisikogruppen sind durchgeimpft. Oder jeder, der das wollte und will. Und zweitens wird es im Regelfall rund um Ostern etwas wärmer und dann sollte sich die Situation insgesamt schrittweise verbessern und erleichtern.
Apropos Datenlage, wir haben aufgrund einer Erhebung der Donau-Uni Krems sehr erschreckende Zahlen, die da sagen, dass 28% depressive Symptome haben, dass 18% der österreichischen Bevölkerung, das war eine repräsentative Umfrage, unter Schlafstörungen leiden, 24% unter Angststörungen. Der Professor Plehner von der Kinderpsychiatrie im AKH sprach davon, dass man eine Triage sogar durchführen muss, weil die Kinder, Jugendlichen, Teenager, die normalerweise nicht Klienten werden, zu ihm kommen und nicht behandelt werden können, die Suizidgedanken haben, die Magersucht haben. War das Gesundheitssystem, war die Zivilgesellschaft, waren wir da zu wenig hellhörig, haben wir zu wenig hingeschaut, dass diese Zahlen sich jetzt so niederschlagen?
Ich glaube schon, dass wir hellhörig waren, dass wir hellhörig sind, aber es ist ganz schwierig in einer Situation, in der die Angst im Zentrum steht für ganz viele Menschen. Die existenzielle Angst, was ist deine persönliche wirtschaftliche Zukunft? Die Fragestellung, du hörst als Jugendlicher, wir haben das zig Jugendliche so gesagt, wir lesen jetzt die ganze Zeit, dass das die Generation, dass wir die Generation Corona sind und dass wir keine Zukunft haben. Das ist ein Irrsinn in Wirklichkeit für betroffene Jugendliche. Und deswegen habe ich auch jetzt mit einigen der Genannten im Übrigen, Professor Musalek zum Beispiel, einen Krisenstab, einen eigenen Beraterstab für diese psychosozialen Fragen während der Pandemie gegründet, damit wir gleichwertig mit den medizinischen, mit den herkömmlichen virologischen Fragen, Beraterstab 1, genau dieses Thema, was braucht es, wie drastisch ist die Situation, wie können wir abfedern in dieser Situation, damit wir da noch offensiver vorgehen. Gemacht wurde schon viel, aber ich glaube, wir müssen da noch stärker werden und wir müssen bei jeder Entscheidung über Lockdowns und über ähnliche Maßnahmen diese Frage noch viel zentraler im Mittelpunkt der Entscheidungen mitdiskutieren.
Aber jetzt gestatten Sie mir die möglicherweise ketzerisch klingende Frage, die ich nicht so meine. Wir sind im 11. Monat der Pandemie und Sie haben jetzt einen Expertenbeirat gegründet, der sich um die psychosoziale Gesundheit des Landes kümmert, wo wir doch schon nach dem ersten Lockdown, zweiten Lockdown, also Sie werden es von sich selbst kennen, von Ihren Mitarbeitern, von Ihrem Umfeld, von Spaziergängen, von Menschen, die Ihnen schreiben, wie Sie gesagt haben, dass die psychische Last quer durch die Bevölkerung verteilt eine immer schwerwiegendere ist.
Ja. Die Frage ist gar nicht ketzerisch. Es sind ja Kinderpsychologen zum Beispiel bei mir im virologischen Beraterstab vertreten. Das haben wir ja. Aber ich möchte einen eigenen zentralen Schwerpunkt zu diesen Fragen machen. Meine Sorge, ich glaube, und das sagen mir auch die Fachexperten, dass die Situation nach einer Pandemie diejenige ist, die dann noch schwieriger ist, gerade wenn der Druck einmal etwas leichter wird, gerade was Suizidrisiken und Ähnliches betrifft, ist das die Erfahrung, dass es dann besonders problematisch werden kann. Das heißt, auch auf diesen Zeitpunkt, von dem ich hoffe, dass er bald kommt, müssen wir uns sehr präzise vorbereiten und deswegen dieser eigene zusätzliche Beraterstab nur für diese Fragen.
Was können sich denn Menschen möglicherweise kurz- und mittelfristig erhoffen, erwarten, was seitens der Regierung bereitgestellt werden kann? Reden wir jetzt von einer Erhöhung, was die Kapazitäten bei Telefonseelsorge betrifft? Reden wir von Bewusstseinskampagnen, dass Menschen nicht allein sind, egal welchen Alters, welchen Geschlechts, welchen sozialen Status? Reden wir möglicherweise endlich davon, dafür plädieren ja sehr viele, für Psychotherapie auf Krankenschein?
Also wir haben ja jetzt viele Teile von dem Genannten bereits umgesetzt. Das heißt, es gibt einen Ausbau in unterschiedlichen Bereichen, was das Angebot betrifft. Aber das ist das, was ich mir von den Fachexperten erwarte und von den Fachexpertinnen. Es geht darum, wo können und müssen wir Zusatzangebote machen.
Wo können und müssen Sie Zusatzangebote machen?
Also habe ich dann die Experten, damit mir das auf den Tisch gelegt wird, was über das bisherige hinausgeht, was wir ja haben. Und da haben wir mittlerweile sehr viel an Einigkeit eigentlich in der österreichischen Politik zustande gebracht, auch in der Gesundheitskasse im Übrigen. Das ist, dass wir den Zugang zur psychosozialen Versorgung in Österreich dramatisch verbessern müssen. Das ist ja kein Thema, das mit der Pandemie entstanden ist, sondern diese Schwächen im System haben wir seit vielen Jahren. Und es ist ja völlig grotesk, dass wir vielfach in Situationen sind, wo jemand, der von einer psychosozialen Erkrankung betroffen ist, nach wie vor Monate warten muss. Man muss sich das bei einer körperlichen Erkrankung vorstellen. Jemand bricht sich den Fuß und dem wird als Antwort gegeben, ja, leider Gottes derzeit keinen Gips oder keinen Chirurgen oder was auch immer und kommen sie in 4 Monaten wieder. Das geht einfach nicht. Wir müssen da psychosomatische Erkrankungen mit den klassischen körperlichen Erkrankungen gleichstellen. Das ist das Ziel, daran arbeiten wir. Da gibt es auch einige Festlegungen, was den Ausbau betrifft. Da wird es eine neue Struktur geben mit Clearingstellen in allen Bundesländern, damit es eine professionelle Zuteilung auch der potenziellen Patientinnen und Patienten gibt etc. Das ist im Ausrollen.
Das heißt, mit wann kann da beispielsweise damit gerechnet werden, dass jemand in Tirol oder in Salzburg oder im Burgenland dann eher zu einer Therapie kommt oder eben, dass seine psychosomatische Erkrankung adäquat und zeitgerecht behandelt wird?
Also das Ziel ist, dass die Therapieplätze im heurigen Jahr massiv aufgestockt werden. Und wir gehen davon aus, dass wir im Ausmaß von 20.000 zusätzlichen Versicherten Behandlungsmöglichkeiten erhalten.
Die Krankheitsbilder sind jetzt beispielsweise, können Sie das nur skizzieren, auch für möglicherweise Laien? Meinen wir damit Burnout? Meinen wir damit, welche Diagnose muss gestellt sein, damit diese 20.000 dann...
Das Modell ist, dass wir eine Clearingstelle in jedem Bundesland haben, dass dort professionelle Spezialistinnen und Spezialisten den Betroffenen oder der Betroffenen sagen, was für ihn die beste Betreuungs- oder Behandlungsmöglichkeit ist. Mit ein Thema war in der Vergangenheit, zumindest in manchen Regionen, die dieses Vor-Clearing noch nicht hatten, gibt es ja bereits in einigen Regionen, dass wir oft in der Warteliste drinnen waren, zum Psychotherapeuten zum Beispiel, und in Wirklichkeit die Ursache in einem ganz anderen Bereich zu suchen war. Vielleicht sogar eine Person, die hauptsächlich die Schuldnerberatung gebraucht hätte, weil es prioritär die existenziellen Sorgen gegeben hat. Darum wird es gehen, das möglichst punktgenau von der Versorgung her abzustimmen, damit die Zugänge passen. Und die Bilder, die wir derzeit haben, die bauen sich weitestgehend auf Angst auf. Auf Angst, auf Sorge existenzieller Natur, gesundheitlicher Natur, um die Eltern, um die Großeltern, um sich selbst und um die Frage, also wann wird sich das endlich wieder ändern? Ja? Und diese Perspektivenlosigkeit, die manche erdrückt einfach in der jetzigen Situation.
Nun kann die Regierung ja aufgrund der, so wie ganz Europa und die ganze Welt, aufgrund der Infektionslage keine langfristige Perspektive geben, sondern wir müssen uns ja, so wie Sie jetzt sagen, bis Ostern, Sommer 2021 handeln. Wenn Sie meinten, dass sich das jetzt nachlagert und dass wir nach der Pandemie, wann immer das sein wird, mit erhöhten Suizidraten zu rechnen haben, noch einmal die Frage, was die Psychotherapie auf Krankenschein betrifft. Wie weit ist das gediehen? Und noch einmal, und eine Anschlussfrage sei mir noch gestattet, bitte. Bei 20.000 Plätzen in einem 8 Millionen Einwohnerland ist das ein bisschen mickrig.
Na, finde ich überhaupt nicht. Man muss halt Strukturen schrittweise aufbauen. Das geht ja nicht um 100%. Du brauchst ja auch die entsprechenden Profis, die Betreuung durchführen. Und es geht um deren Ausbildung. Wir werden neue gesetzliche Regelungen schaffen müssen. Wir werden neue Ausbildungsstrukturen schaffen müssen. Ich habe im September, was glaube ich, erstmals einen breiten runden Tisch, wo alle Fachbereiche am Tisch gesessen sind, gehabt, wo wir genau diese Planung miteinander konzipiert haben. Und da geht es jetzt Schritt für Schritt in die Umsetzung. Und das ist ein Prozess, den man nicht so mal realisieren kann. Aber mir ist wichtig, mir ist entscheidend, dass die Frage psychosozialer Folgen und psychosozialer Erkrankungen im zukünftigen Planungsprozess und Entscheidungsprozess im Rahmen der Pandemie noch viel prioritärer verankert wird. Das ist für mich jetzt vorerst einmal das Entscheidende.
Mit welchen Kollateralschäden fürs Gesundheitssystem rechnen Sie denn oder was errechnen Ihnen denn die Experten? Weil es gibt ja dann möglicherweise mitten in der Pandemie oder danach einfach auch Menschen, die aufgrund dieser seelischen Last nicht mehr arbeiten können oder nicht mehr so arbeiten können, wie sie es wollten, aber die Psyche lässt es nicht zu.
Also da gibt es keine Prognosen präziser Natur im Augenblick. Was wir gemacht haben, das ist, dass wir erste Folgenabschätzungen haben für den Bereich der klassischen Behandlungsmethoden, also Menschen, die zum Beispiel aus Sorge, dass sie sich im Spital ansteigen, nicht mehr zur Untersuchung gehen, zur Röntgenuntersuchung, zur Mammographie zum Beispiel oder in andere Untersuchungs- oder auch Therapiebereiche. Das haben wir versucht, als Lehre aus der ersten Phase, aus der ersten Pandemiephase, insofern zu korrigieren, als wir alle Bereiche geöffnet haben und auch ganz akut und massiv beworben haben, dass das notwendig ist, dass das wichtig ist. Das heißt, das ist von den Spitälern, von den niedergelassenen Ärzten als ein Kommunikationsschwerpunkt realisiert worden. Ich hoffe sehr, dass deswegen auch die Zahlen sich wieder deutlich verbessern. Aber wir haben das Problem in unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel die Schutzimpfungen in manchen Bereichen für Schülerinnen und Schüler sind deutlich zurückgegangen in den letzten 12 Monaten. Auch da müssen wir schauen, dass wir aufholen, dass wir schnell aufholen, dass wir das wettmachen, was da verloren gegangen ist. Denn auch das könnte zum Beispiel fatale Folgen haben. Das heißt, es ist ein Gesamtsystem, wo wir darauf drängen müssen, dass wir überall dort, wo Folgeschäden da sein könnten, dass wir die auffangen und korrigieren.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Zahl von 18% Schlafstörungen valide ist, haben Sie Kenntnis auch, sei es nicht seitens der Apothekerkammer und anderen, was eben die verschreibungspflichtige Medikamente, was Schlafmittel oder Antidepressiva betrifft, ob die im Steigen begriffen sind?
Das zeigt uns die Statistik so kurz nicht, aber wir sind dabei, punktuell da Erhebungen im Augenblick zu machen, um einen Eindruck, einen Einblick zu erhalten. Aber ich gehe davon aus, dass sich das widerspiegelt, dass sich das auch im Bereich der Medikamentierungen wiederfindet.
Gestatten Sie mir noch zwei Abschlussfragen. Eine, die sich nämlich, also Menschen sind in Arbeitslosigkeit begriffen, sie arbeiten in Kurzarbeit. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Das hat für viele Menschen den großen Vorteil, dass sie überhaupt Arbeit haben. Für viele, egal ob alleinerziehende Mütter oder verheiratet mit 3 Kindern oder Singles, ist dieses Homeoffice, hat es aber auch den Nachteil, wie für alle anderen auch, dass man irgendwann einmal die Kollegenschaft wieder sehen will, dass einem die soziale Interaktion abgeht. Gibt es da Vorstöße, wie man möglicherweise ein Regelwerk machen kann oder Broschüren, wie denn damit umzugehen ist, weil uns das Homeoffice ja aller Voraussicht nach weiter begleiten wird?
Naja, insgesamt ist die Pandemie ja, wie soll ich denn sagen, ein Beschleunigungsinstrument in vielen Bereichen. Überall dort, wo wir krisenhafte Situationen in unserer Gesellschaft ohne dies hatten, wird das noch einmal akuter und sichtbarer auf der einen Seite. Und andererseits werden Entwicklungen zum Beispiel in Richtung anderer Arbeitsstrukturen auch massiv beschleunigt, die ohne dies in Bewegung waren. Und da ist jetzt die Politik gefordert, dafür die Regeln zu schaffen, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und der Punkt gehört sicher dazu. Also wir haben jetzt beim Homeoffice einmal abgeklärt, dass die Unfallversicherungen etc., dass der rechtliche Rahmen abgeklärt ist und fix verankert ist. Auch das nimmt ja Sorgen, wenn einmal klar ist, welches Recht habe ich, welche Verankerung gibt es, was steht mir zu, und wenn klar ist, dass ich gleichgestellt bin mit den Personen, die am Arbeitsplatz, am klassischen, tätig sind. Da wird es noch viel Weiterentwicklung brauchen. Da setze ich auch auf die Sozialpartner, dass die ihre Erfahrungen auch mit einbringen. Und auch so wie ich den neuen Arbeitsminister kenne, werden wir da gemeinsam viel, viel zu tun haben und gemeinsam machen werden.
Weil Sie auch davon ausgehen, dass wenn wir möglicherweise im Sommer auch aufgrund der Witterungslage wieder mehr miteinander sein können, wir werden ja uns wieder umlernen müssen von dem Abstand auf das Aufeinanderzugehen. Vielleicht werden wir auch noch heuer erleben, dass wir uns möglicherweise die Hand geben oder nicht geben. Ich weiß es nicht, aber die Seele muss ja mitkommen. Also das heißt, Sie sind da mit dem Arbeitsminister Kocher im Gespräch, wie man da etwaig breit in die Öffentlichkeit gehen kann mit diesem Thema.
Also was Homeoffice betrifft, glaube ich, dass wir diese psychosozialen Rahmenbedingungen noch viel stärker mitdenken müssen. Denn es einen Unfall korrekt abzusichern und da das Netzwerk so zu knüpfen, dass möglichst jeder und jede aufgefangen wird, ist das eine. Aber die systemimmanenten Sozialkonsequenzen auch abzufedern und sich dafür auch Systeme zu überlegen, wie geht das am besten? Das ist eine total spannende Herausforderung, aber die brauchen wir. Die Planung der Weiterentwicklung unserer Arbeitsstrukturen, die war auf das abgestellt, was irgendwie das normale Tempo sozusagen hervorgebracht hat. Und jetzt haben wir einen massiven Beschleunigungsschub. In vielen Bereichen unserer Gesellschaft wird es dramatische Weiterentwicklungen, Veränderungen, ich will sie jetzt gar nicht bewerten, was sie sind, geben. Und deswegen wird es ganz stark um die Frage des sozialen Begleitens und auch des psychosozialen Begleitens dieser Veränderungsprozesse geben. Jede Veränderung erzeugt vielfach auch Sorgen.
Das heißt Coaching via Teams oder Videokonferenz? Naja, ich weiß es nicht. In größeren, also ich, das ist jetzt nur ein laut artikulierter Gedanke, aber wenn Sie ein Unternehmen haben mit 1000 oder 2000 Leuten und die sind alle oder ein Teil davon ist im Homeoffice, müssen Sie ja wieder irgendwie eine Bindung untereinander schaffen. Also muss es Möglichkeiten geben, dass man in Kontakt bleibt, bevor einem vielleicht der ein oder andere einfach auch mental abhanden kommt oder seelisch.
Ja, wobei manche Betriebe da ja ziemlich pilotartig schon unterwegs sind. Ich glaube, das wird sehr spannend sein, sich jetzt anzusehen, wo funktioniert es wie schon und wo sind welche Initiativen genau in die Richtung bereits realisiert worden, um das dann möglichst breit auch auszurollen. Deswegen glaube ich auch, dass die Sozialpartner da eine große Unterstützung sein können.
Wann gibt es da die nächsten Gespräche?
Also der nächste Schritt bei uns ist, dass wir diesen Beraterstab im psychosozialen Bereich einmal gründen.
Ah, der ist noch nicht gegründet?
Der wird, ich glaube, Termin haben wir schon, Leiter haben wir mit dem Professor Musalek eben. Und von dort ausgehend werden wir dann quasi diese Arbeitsbereiche definieren miteinander. Wo braucht es Schwerpunkte? Das heißt, da wird es nicht nur unter Anführungszeichen um die Frage der klassischen psychosozialen Gesundheit im Sinne von Erkrankung oder Vermeidung von Erkrankung gehen, sondern ganz stark um Vorsorge und Begleitungen dieser gesellschaftlichen Veränderungsprozesse.
Eine Abschlussfrage an diesem Tag. Clubchefin Maurer spricht davon, dass Sie einen veritablen Konflikt mit Ihrem Regierungspartner haben. Auch als ehemaliger Landesrat gefragt, der Sie sich für Ausbildung statt Abschiebung engagiert haben. Wie veritabel ist der Konflikt, Herr Anschober?
Aus meiner Sicht funktioniert diese Regierung in den Bereichen, die wir im Koalitionsübereinkommen uns vorgenommen haben, gut. Sie funktioniert gut in diesen zwei Grundherausforderungen, vor denen wir stehen seit Beginn der Regierung in Wirklichkeit. Die schwerste Pandemie seit 100 Jahren und die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Aber wir haben einen Bereich, wo von Beginn an klar war, dass Türkis und Grün völlig unterschiedliche Positionen haben. Und mir geht es da vor allem, Sie haben das Thema Ausbildung statt Abschiebung genannt, auch da ist es um Jugendliche gegangen. Mir geht es um die Kinder und um die Jugendlichen dabei. Und uns muss da mehr einfallen. Uns müssen humanitäre Lösungen einfallen. Daran arbeiten wir. Und natürlich dann, wenn du sehr unterschiedliche Positionen hast und das sichtbar wird an diesen dramatischen Bildern, zum Beispiel Kinder, die in einem Bus sitzen vor der Abschiebung, dann ist das natürlich ein Ringen in einer Koalition. Und das ist auch gut so. Und es wäre das Schlimmste, so etwas unter den Teppich zu kehren und sich damit abzufinden. Das ist das, wofür ja Grüne brennen, dass sie ihre Ideale haben, dass sie ihre Überzeugungen einbringen in die Politik und sich nicht damit abfinden, dass etwas nicht geht in diesem Kernbereich. Und Politik ist halt einmal. Ich habe jetzt wirklich relativ viel Regierungserfahrung, würde ich sagen, dass Bohren teilweise ganz dicker Bretter. Und ich habe mit dieser Initiative Ausbildung statt Abschiebung 4 Jahre gebraucht. 4 Jahre muss man sich vorstellen, bis dass es endlich rechtlich umgesetzt wurde, dass Asylwerber in Lehre während der Ausbildung nicht mehr abgeschoben werden.
Aber nach der Ausbildung werden sie abgeschoben. Also die Frage ist jetzt...
Also mal stimmt das nicht, dass sie automatisch nach der Ausbildung abgeschoben werden, weil viele dann 5 Jahre bei uns sind und damit einen Zugang zum Bleiberecht haben. Und zweitens war von Beginn an auch die Klarheit da, das wichtigste Kapital, das du in deinem Leben, ob du Asylwerber bist oder ein normaler Lehrling, herkömmlicher, der hier aufgewachsen ist, ist ja völlig gleichgültig. Das wichtigste Kapital ist, dass du eine Ausbildung hast. Und das stärkt ja die jungen Leute auch. Und selbst wenn es zu einer Abschiebung kommt, was ich immer absolut bedauerlich empfinde, weil ich glaube, dass einfach vermeidbar wäre, weil das ja lauter Ausgebildete in Mangelberufen sind. Das heißt, lauter Jugendliche, die wir ja suchen, auch in unserem Wirtschaftsleben. Selbst dann ist es eine Stärkung des Einzelnen, wenn er mal eine Ausbildung hat.
Wer bewegt sich jetzt innerhalb der Koalition?
Ja, wir arbeiten dran mit einem hohen Engagement. Das macht der ganze Parlamentsclub. Das ist ein Team von Menschen, die hoch ambitioniert und hoch engagiert sind, die das Beste erreichen wollen, die unserem Auftrag, den wir von unseren Bundeskongressen, von vielen Wählern haben, dafür zu kämpfen, dass sich diese Welt jeden Tag ein bisschen verbessert, die den ernst nehmen und sich nicht damit abfinden, wenn etwas nicht geht, sondern es halt ein zweites Mal probieren und ein drittes Mal und ein viertes Mal.
Das heißt, Sie bleiben beharrlich, was zum Beispiel die Härtefallkommission betrifft? Oder was wäre denn etwas, wo Sie dann sagen, okay, wir wussten immer schon vor Beginn der Koalition, dass das eben ein koalitionsfreier Raum ist, wo Sie einfach diametraler Meinung sind, aber jetzt gibt's ja eben, sonst hätte die Frau Maurer ja nicht gesagt, wir haben einen veritablen Konflikt, und der Herr Nehammer hätte das möglicherweise als Ablenkungsmanöver gesagt, all diese Dinge passieren ja nicht ohne Grund. Also wo führt diese Jetzt-Situation hin? Womit sind Sie dann d'accord? Wo möglicherweise werden sich die Wogen dann wieder glätten oder das Klima oder das Gesprächsklima ein besseres sein, als sich jetzt gerade darstellt?
Also aus meiner Sicht, erstens einmal, diese Regierung ist nach wie vor arbeitsfähig in den zentralen Bereichen, die ich zuerst genannt habe.
Die Frage ist, will sie arbeiten miteinander?
Das Zweite ist genau diese Frage, was junge Menschen, was Kinder im Asylverfahren betrifft. Und aus meiner Sicht, das sind ja in Wirklichkeit lauter Gesetze, die bis auf ganz wenige Ausnahmen von Schwarz und Rot gemeinsam verwirklicht wurden. Ich habe das ja und wir haben das als Grüne viele, viele Jahre hindurch kritisiert, dass Gesetze aus Angst vor Stimmenverlusten an die FPÖ Schritt für Schritt in diesem Land dramatisch verschärft wurden. Und das ist ja die Ursache, die Hauptursache, warum wir in der Situation sind, in der wir stehen im Augenblick. Aus meiner Sicht könnte ein Ausweg sein, den manche deutsche Bundesländer verwirklicht haben, nämlich eine Härtefallkommission zu realisieren, die ausgelagert ist, wo etwa Kirchen, Gewerkschaften, Juristen das Sagen haben und wo in Situationen, wo es einen besonderen Notfall, vor allem für Jugendliche und für Kinder gibt, wo man dann dafür sorgen kann, dass es eine Sonderregelung gibt. Ausgelagert, extern, in einem selbstständigen Bereich. Ich habe mir das in Baden-Württemberg zum Beispiel angesehen, funktioniert hervorragend, und zwar in den Fällen, wo akute Notsituation da ist, die Gesetze aber nicht mehr ausreichen dafür.
Das heißt, Türkis-Grün gibt es weiter.
Das ist eine Regierung, die für bestimmte große Fragen gewählt wurde, die sich committed hat, dass sie diese Reformen angehen will, die unter einer sehr, sehr schwierigen Arbeitssituation, schwerste Pandemie seit 100 Jahren, größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, diese Arbeit umsetzt, die aber ein großes Thema hat, das zu Konflikten führt. Und wo wir selbstverständlich daran arbeiten, dass wir uns bestmöglich durchsetzen. Und das könnte eine Ebene sein, diese Härtefallkommission, wo ich glaube, dass es eine gute Maßnahme für Notlösungen humanitärer Natur sein könnte.
Ich weiß, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber dennoch, wenn nach Moria und nach dieser Abschiebung von den georgischen und armenischen Schülerinnen es noch einen dritten Vorfall geben sollte, eine Situation, die genau in dieses Thema hineinspielt, ist das dann tragfähig? Also aller guten Dinge sind drei, oder in dem Fall aller schlechten Dinge?
Nein, ich plane keinen Ausstieg, wir planen keinen Ausstieg, sondern wir kämpfen für Verbesserungen. Dazu sind wir in die Regierung gewählt worden, dafür arbeiten wir mit aller Kraft, und ich bin stolz, Teil einer grünen Partei zu sein, die sowohl was die Regierungsfraktion als auch was den Parlamentsclub betrifft, sich so einig ist bei diesen Fragen und so brennt vor Engagement. Und wenn man so viel Klarheit hat in den Zielen, dann wird man früher oder später auch etwas erreichen dabei.
Das war eine Kurier Daily Spezialausgabe mit Gesundheitsminister Rudi Anschober. Die Fragen hat Johanna Hager gestellt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Außerdem klickt gleich mal am Montag in der Früh hinein. Da haben wir nämlich eine ganz besondere Spezialausgabe für euch. Bis dahin, genießt euer Wochenende.